Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die Idee entstand im Vorfeld der Buchmesse in diesem Jahr. Wir haben uns überlegt, wir wollen auch etwas machen. Wir beide, wir haben uns kennengelernt vor etlichen Jahren in Rumänien. Das war damals noch so eine Art Hobby. Mittlerweile haben wir das Hobby zum Beruf gemacht. Florian Kührer als Direktor des Instituts für Deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas in München. Ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Humboldt-Universität zu Berlin. Wir haben überlegt, dass wir unser Rumänien-Bild zeigen wollen, nämlich ein Rumänien abseits von Klischees und Verallgemeinerungen. Ein Rumänien abseits von Ceausescu-Mythos und vom Dracula-Mythos. Diesbezüglich haben wir Autorinnen und Autoren angeschrieben, von denen wir wussten, dass sie einen Bezug zu Rumänien haben. Wir haben auch Leute angeschrieben, von denen wir nicht genau wussten, ob sie einen Bezug zu Rumänien haben. Es stellte sich meistens raus, es gibt diesen Bezug. Wir haben gefragt, ob sie uns vielleicht ihr persönliches Rumänien erzählen wollen. Ihr Rumänien, was sie erlebt haben, ihr Rumänien, was sie kennengelernt haben. Vielleicht auch ihr Herzensland erzählen oder kleine Begebenheiten, die Ihnen aufgefallen sind. Herausgekommen sind dabei 20 Texte, sehr unterschiedliche Texte, unterschiedliche Gattungen. Wir haben ein Interview dabei, wir haben Prosatexte dabei und wir haben auch Gedichte dabei. Wir haben auch kleine Essays dabei. Und jetzt möchten wir im Folgenden Ihnen 5 Autorinnen und Autoren aus der Anthologie vorstellen. Diese Autorinnen und Autoren haben einen sehr unterschiedlichen Hintergrund. Sie kommen aus Rumänien, sind dort geboren, ausgewandert. Einige von ihnen sind dorthin gegangen, leben dort. Es gibt wieder andere, die Rumänien besucht haben und dort auch einen kleinen Lebensmittelpunkt, zumindest eine kleine Freude entdeckt haben und uns davon erzählen werden. Wir laden Sie also ein zu einer literarischen Reise nach Rumänien. Beginnen wollen wir mit Noemi Kish. Dort. Noemi wurde in Ungarn geboren und lebt heute in Budapest. Sie studierte Hungarologie, Komparatistik und Soziologie und promovierte, das finde ich sehr schön, über Paul Celan und die Rezeption in Ungarn. Leider nur bislang auf Ungarisch erschienen, die Arbeit, oder?
Ja, aber einige Aufsätze sind auch auf Deutsch erschienen. Aus dem
Buch. Das ist schön. Das müssen wir uns unbedingt mal ansehen. Noemi Kish hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, unter anderem war sie Writer in Residence des Literaturhauses Zürich. Sie ist in vielen Gattungen zu Hause, sie schreibt Erzählungen, Gedichte und Essays, viele davon auch auf Deutsch. Denn was die Autoren unserer Anthologie eint, ist nicht nur, dass sie Rumänien als ein Herzensland für sich entdeckt haben oder eben schon immer wussten, dass es ein Herzensland ist, sondern auch, dass sie auf Deutsch schreiben. Und sie haben ausschließlich neue Texte dazu beigetragen, wie auch Noemi Kish, die uns in der Anthologie und heute am Tag mitnimmt zu einer literarischen Reise nach Temeswar. Jene im westlichen Rumänien liegende Stadt, die auch heute noch sehr stark von der Habsburger Monarchie geprägt ist. Die deutsche Sprache und die deutsche Kultur ist dort allgegenwärtig, wie wir gleich hören werden. Und jetzt bitte ich Noemi, aus dem Text zu lesen, Temeswar, eine wunderschöne Stadt, wenn wir sie im Kopf renovieren.
Ja. Guten Tag. Ich bin wirklich sehr stolz, weil ich heute hier sein darf und sogar mit meinem Text fängt dieses Buch an. Und ich bin sehr dankbar, weil es ist immer noch nicht gewöhnlich, wenn irgendwas über Rumänien oder über Ungarn gemacht wird, dass auch beide Autoren eingeladen sind. Und ich finde, dass es ist sehr wichtig für mich, ein Gespräch, und ich liebe die rumänische Literatur und ich reise jedes Jahr natürlich nach Rumänien, und das ist für mich auch sehr wichtig, dass ich eingeladen war nach Temeswar, und ich wollte eigentlich diese Einladung damals mit diesem Text bedanken, und ich habe vorgenommen, über diese Stadt Temeswar, Timișoara, heute darüber was zu schreiben, und so hat dieser Text entstanden. Ivo Sador hat das übersetzt und ich bin auch sehr dankbar für die Übersetzung. Temeswar, eine wunderschöne Stadt, wenn wir sie im Kopf renovieren, für ein Rumänien der guten Arbeit. Ich lese diesen Slogan von Klaus Johannis im Herbst 2014, sitze an einer Straßenecke in Temeswar, neben der städtischen Oper in ihrem monströsen Marmorpanzer. Man sieht auf dem Balkon der Revolution von vor 25 Jahren. Vor einem Vierteljahrhundert hing dort das Wort Libertate. Auf dem Platz vor dem Theater sah die demonstrierende Menschenmenge der Flucht und Hinrichtung des nationalen kommunistischen Diktators live zu. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, er mit Pelzmütze, sie mit Kopftuch, sackte er in sich zusammen. Ein knochenkaltes Weihnachten. Alle warteten auf das neue Jahr. Es sollte endlich zu Ende sein. Dieser Mann in seinem dunklen pelzbesetzten Mantel sollte sterben. Damals kathartische, heute aber sehr barbarische Bilder. Abscheu, hervorgerufene Bilder. Die Frau kreischt, der Diktator schweigt, sein Blutdruck ist hoch. Darauf beruft er sich. Sie brechen vor das Hauswand zusammen, atmen nicht mehr. Wie beruhigend und wie empörend dieses Bild doch ist. Im Verhandlungssaal stellt ein Soldat sein Gewehr für seinen Augenblick hin, reißt den Nylonvorhang herunter. Sie legen die Reichen in Holzsärge, decken sie mit weißen Lacken zu. Das nächste Bild ist ein verschneiter Friedhof. Die Amateurkamera zittert, als hätte sie grauen Star. Es laufen die Linien, Rufe, Befehle, die verstörende Klänge des Nullpunkts. Ein seelisches Chaos, auf natürliche Weise absurd. Und das ist Osteuropa. Lauter Flecken, Nebel und Gelähmtheit. Die Särge werden in eine Grube hinabgelassen. Sie kann kaum zugeschaufelt werden, weil die Erde zwischenzeitlich gefroren ist. Die Armee der Stadtpräsidenten hatte in Temeschwar auf die Menschenmenge schießen lassen. Das war einer der Anklagepunkte gegen Ceausescu und seine Frau. In einer Ausstellung können wir heute die Fotografien vor der Revolution ansehen. Mutter mit Säugling, zerschrockene Haut. In der Nähe vom Friedhof befindet sich das Industriegebiet heute im Temeschwar. Vom Fabrikgebäude sieht man bis zu den Gräbern. Die Industrie entwickelt sich. Es kommen die französischen Firmen, die deutschen Firmen. Klein Wien, wird immer gesagt. Klein Wien ist vielleicht gar nicht mehr nur der Spitzname für Temeschwar, sondern auch ein Stück ersehnte Realität. In den Winterferien 1989 sah ganz Europa vor wirbelnden Fernsehschirmen. Man schaltete nach Bukarest. Oder wie sagt Bukarest? Wir sagen Bukarest. Wir lauschen wiederholt den melodiösen Vokalen von László Tőkés zu den Dorfvernichtungen. Wut, Hass und Blut durchdrängten das Linien, das Leinen, die Tischdecke dieses finsteren Weihnachtsfestes. Der Rotwein fiel meinem Vater aus der Hand, zu Engel und Maria gestellt, zwei Leichen. Ich wusste nicht, ob es die Idylle der Wunderkerzen und ihre Funken war oder ob die Rumänen erschossen worden sind. Ich war damals 15 Jahre alt und ich habe sehr genaue Erinnerungen an diese Weihnachten. Und das wollte ich nochmal aufarbeiten.
Vielen Dank.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch schönen Nachmittag von meiner Seite. Manche wird es vielleicht wundern, warum wir hier einen Text einer ungarischen Autorin zuerst stehen haben. Uns war es aber sehr wichtig, einem vielleicht manchmal etwas national konzentrierten Programm auch andere Aspekte entgegenzustellen und zu zeigen, dass Rumänien als Staat, als Land noch viel mehr ist als nur auf eine Ethnie beschränkt oder auf einige wenige Ideen. Nun kommen wir, wir bleiben eigentlich in gewissen Sinne im Banat. William Totok, den ich jetzt halb verdecke, aber bald nicht mehr, kommt aus Großkomloș. Er ist dort aufgewachsen, hat dort studiert, hat dann die Aktionsgruppe Banat mitgegründet, durfte dann ob seiner politischen Aktivitäten auch einige Monate im Gefängnis verbringen und konnte, nachdem er wieder journalistisch tätig werden konnte, in Rumänien auswandern in die Bundesrepublik Deutschland, wo er seither lebt und arbeitet, in Berlin als Autor, als Publizist, als Historiker, als nie lockerlassender Rechercheur in den Archiven des rumänischen Geheimdienstes und natürlich, und darum geht es heute, auch als Lyriker. Ich darf behaupten, als politischer Lyriker. Er meinte auch, er liest heute nicht aus der Anthologie, die Leute sollen das kaufen und selber lesen. Er bringt uns heute ein Stück aus einem anderen Buch und was das genau ist, wird er uns selber erzählen.
Nach dieser schönen Vorstellung, ich habe da nicht viel hinzuzufügen. Ich möchte nur sagen, dass es auch ein Text sein wird, den ich Ihnen vorlese, der episch angelegt ist. Versteht man, was ich sage? Weil ich höre mich selber nicht. Es ist ein episch angelegter Text, der mit den beiden Texten, die in der Anthologie sind, irgendwie ideal verbunden sind. Ist, besser gesagt. Hört man?
So.
Ich höre mich nicht. Diesen Text habe ich einem Kollegen gewidmet, der auch in der Aktionsgruppe Banat war. Johann Libet heißt der. Und der Text heißt... Das ist ein merkwürdiges Geräusch. Gedanken beim Lesen eines Gedichtes aus den 50er Jahren. Ich ertappe meine eigene Kindheit auf der Bühne eines Kulturheims. Unter den vier überlebensgroßen Bilder der streng in den Saal blickenden Klassiker. Ich entdecke das müde Lächeln eines Bestarbeiters, die überbevölkerten Baustellen, die grauen Hochspannungsmasten, all die zu Salami verarbeiteten Pferde. Ich höre die heulenden Autos vor den Bauernhäusern halten und weiß, worüber man sprechen durfte an den kalten Winterabenden, als die Nachbarn zueinander flüchteten, bei jedem Geräusch zusammenzuckten, die Gespräche erstarrten im flackernden Petroleumlicht. Aus den Blicken lugte die sprachlose Angst. Abends wurden die Fenster dicht verschlossen. Die Hoffnungen verschwanden im Störlärm, der aus dem Rundfunk kam. Jede Bewegung war einstudiert. Der Stachanow-Arbeiter, das absolute Vorbild, sprach in Lesebuchversen. Ich stand auf der Bühne, zerkaute die Wörter. Eine Drehbank hatte ich noch nie gesehen. Aus dem Nachbarsdorf kamen die Nachrichten mit den Melonen. Die Bauern priesen nur halblaut ihre Ware. Geräuschlos verschwanden sie und nur der Geruch von frischem Mist schwebte noch eine Weile in der Luft. Ich stand auf der Bühne mit den Köpfen unter mir, lautes Sprechen, Schimpfen in einer fremden Sprache. In jener Nacht war der Pfarrer verschwunden. Auf die Kirchentür hatte jemand ein Hakenkreuz geschmiert. Ich stotterte. Die letzte Strophe wollte mir nicht mehr einfallen. Die Stimme des Lehrers hinter meinem Rücken ging unter im Lärm. Die Leute hörten nicht zu. Sie warteten auf den Tanz. Das Gedicht blieb mir in der Kehle stecken. Ein Kopfnicken und die Bühne stand bereit für den Nächsten. Mich verschluckte das dunkle Loch. aus dem die Augen des Lehrers hervorblitzten. Er sagte nichts mehr. Hinter dem Vorhang roch es nach Bisse. Zu Hause dampfte die fettige Sonntagssuppe. In meinem Lesebuch erbauten die Arbeiter ein Wasserkraftwerk nach dem anderen. Im Blumengarten stand Timur. Er hat es auf Großmutters Bücher abgesehen. Ich liebte sie beide und baute auf einen glücklichen Ausgang. Dankeschön. Ich habe mich überhaupt nicht gehört und das ist sehr irritierend, wenn man diesen Lärm im Ohr hat und sich selber nicht hört. Es tut mir leid.
Wie es so üblich ist in Anthologien, erst kommt das eine und dann kommt etwas völlig anderes. Wir kommen jetzt zur nächsten Autorin, Iris Wolf. Mit Iris Wolf verlassen wir das Banat und gehen nach Siebenbürgen, nach Transsilvanien. Iris Wolf wurde dort geboren, in Hermannstadt, in Sibiu. Sie wanderte noch in den 80er Jahren mit ihren Eltern nach Deutschland aus, lebte dort, studierte dort, war lange Zeit Mitarbeiterin im Literaturarchiv Marbach und debütierte 2012 mit einem Roman Halber Stein, der ein Thema hatte, was wir auch heute haben, nämlich Rumänien. Es folgten zwei weitere Bücher, auch mit Rumänien-Bezug. 2017 das bislang aktuellste Buch, So tun, als ob es regnet, ein rumänisches Sprichwort spielt hierauf an. Sie hat zahlreiche Preise und Stipendien erhalten, zuletzt für dieses Jahr das Stipendium des Landes Baden-Württemberg, vergeben vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Dennis Scheck hat über sie gesagt, und das finde ich einen sehr schönen Satz, als hätte Hertha Müller eine schreibende Tochter. Wir freuen uns, dass sie jetzt aus ihrem neuen Text, aus unserer Anthologie liest, Drachenhaus.
Mein Text ist zwar nicht in einem Wohnblock beheimatet, sondern in einem Haus des Zauberers Klingsor. Klingsor soll in Kronstadt gelebt haben, in der Schwarzgasse. Und erzählt wird die Geschichte von Henny, deren Familie, wie die meisten der Siebenbürger Sachsen, ausgewandert ist. Die erzählte Zeit ist einige Jahre nach der rumänischen Revolution und es geht um die Fragen gehen oder bleiben, um die Liebe zu einem Ort, um die reiche kulturelle Vergangenheit dieses Landstrichs und das Zusammenleben verschiedener Nationalitäten. Es heißt, wenn Klingsor von einer seiner Reisen zurückgekommen ist nach Kronstadt, hat er die gusseisernen Drachen an der Regenrinne Feuer speien lassen, um die Kronstädter zu erschrecken oder, so Henny, um zu zeigen, dass die Stadt im Osten ihn nie losgelassen hat. Die Schwarzgasse war still. Der Himmel suchte sich Raum zwischen den Wolken. Hennys Schritte waren zu hören, ein rasches Tock-Tock, das irgendwann in eine Melodie fiel, einen Rhythmus fand, der sie immer schneller werden ließ. Ihre Schritte flogen über die Straße dahin, bis es irgendwann war, als berührten ihre Füße den Boden nicht. Dann blieb sie stehen. Aus den geöffneten Fenstern des Hauses, in dem sie wohnte, drang Klaviermusik. Das war es also. Sie versuchte unauffällig einen Blick durch die Fenster des Parterres zu werfen. Ein Mann spielte Klavier. Sie sah einen gebeugten Rücken, helles, zurückgekämmtes Haar. Henny stellte sich vor, wie sich die Hände über die Tasten bewegten. Nein, sie bewegten sich nicht, sie fielen. Sie fielen auf weiße und schwarze Tasten mit einem klangvollen, rhythmischen Tick-Tock, Tick-Tock, das bis vor wenigen Augenblicken noch der Klang ihrer eigenen Schritte gewesen war. Vielleicht hatte sie der Klavierspieler beim Öffnen des Fensters gehört und war in dieses rasche, sprudelnde Stück eingefallen, bei dem die Hände ganz nah beieinander spielten, sich stellenweise vielleicht überkreuzten und das die Finger in kleine Meißel verwandelte, als würden sie Stein oder Holz bearbeiten. Wahrscheinlicher jedoch war, dass ihre Beine lange vor ihrem Verstand die Musik wahrgenommen hatten und so ihre Schritte und das Lied für die Länge dieser Gasse nicht voneinander zu unterscheiden gewesen waren. Henny lehnte an der Hauswand, sah zu den verrosteten Wasserspeiern hinauf und wünschte, die Musik würde nicht aufhören. Doch sie tat es natürlich, kurz darauf schon und ohne viel Aufhebens. Henny meinte zu hören, wie sich die Hände von den Tasten lösten, dann, wie ein Stuhl über den Boden schrammte, eine Tür, die auf und zuging. Sie brauchte eine Weile, bis sie sich von der Wand lösen konnte und ihre Füße wieder ihren eigenen Rhythmus fanden. Die Zinne hielt die Stadt gefangen und alle Schlafenden. Henny trat ans Fenster und sah auf die kupfernen Drachen an der Regenrinne des Hauses, in der Erwartung, dass sie Feuer speien würden. Doch ihre Körper waren löchrig, die Flügel vor Jahren abgefallen. Die Stadt hatte irgendwann aufgehört zu schlafen. Sie hatte nicht mehr viel Zeit. Sie sammelte Steine in den Kellern der Häuser und wurmstichige Möbel in den Zimmern. Die Gaubenaugen überblickten die Straßen. Wer Tag und Nacht die Augen offen hat, wird müde. Ihr Vater hatte gesagt, dass die Anordnung der Straßen die Struktur des Denkens, des Zusammenhalts zeige. Wenn das stimmte, was bedeutete das für ihre Stadt? Sie fühlte das Tal zwischen den Bergen nicht anders als ein See eine Senke, wie Wasser, das sich lose in einer Mulde sammelte, zu einer Pfütze und nach Jahrhunderten zu einem See wurde. Irgendwann war der See ein Teil der Landschaft. Das eine funktionierte nicht ohne das andere, die Berge nicht ohne die rötlich glänzenden Ziegeldächer, die schwarze Kirche nicht ohne die Zinne, der weiße und schwarze Turm nicht ohne, ja, ohne was? Wie Henny ohne ihre Familie, wie die Stadt ohne ihre Menschen. Falsch. Es gab Dinge, die ohne einander auskommen mussten. Im Garten hoben die Astern die Köpfe, die Löwenmäulchen zeigten Zunge, es roch nach Herbst. Das Licht arbeitete unbarmherzig die Risse in den Mauern der Hirschergasse heraus. Einschusslöcher, zerschlagene Dachschindeln, baufällige Zäune. Durch die fehlenden Planken fiel der Blick auf verlassene Innenhöfe, wuchernden Wein. Henny kam es vor, als könne sie den Häusern bis auf die Knochen sehen. Sie dachte an Wolkendorf, an das Kreisrund der Berge, den Schuller, die schlafende Jungfrau, den Königstein, an die langen Häuserreihen und ein Haus im Besonderen, das sie nicht mehr aufgesucht hatte, seit ihre Familie ausgewandert war. Auf der Höhe der Stadtmauern überholte sie einen Mann. Er sah zu Boden, setzte die Füße auf wie jemand, der unbemerkt bleiben wollte. Sie wusste sofort, dass es der Klavierspieler war. Er hatte unwahrscheinlich helle Haut, blonde, fast weiße Haare, die Hände in den Hosentaschen. Henny hatte die Vermutung, dass es keine schönen Hände waren, sondern welche, die Unregelmäßigkeiten aufwiesen, Zuneigung zum Leben. Oberhalb der Stadt, unweit des Wasserwerks, nahm er auf einer Bank Platz. Henny ging weiter, ihr blieb nichts anderes übrig, sie hatte nicht den Mut, sich neben ihn zu setzen, sie konnte nicht stehen bleiben und so tun, als würde sie die Aussicht genießen. Ein Drittel bewaldete Berge, ein Drittel Himmel und staubige, sonnenverbrannte Gassen. Ein Ruck ging durch seinen Körper, als Henny bei ihm anlangte. Etwas in ihm setzte sich erst in diesem Augenblick zusammen. Seine Pupillen verengten sich, als habe dort, wo er eben noch hingeschaut hatte, Dunkelheit geherrscht. Er sah Henny geradewegs ins Gesicht.
Wenn wir von Rumänien reden, dann reden wir von einer Kreuzung der Kulturen, vielen verschiedenen Dimensionen von Sprachen, Konfessionen, Religionen. Und ganz besonders, wenn man in die rumänische Zwischenkriegszeit blickt, dann zeigt sich, wie Triumph und Trauer nahe beieinander liegen, wie Hochkultur und völlige Vernichtung zeitlich und räumlich benachbart sind. Wir haben heute die Gelegenheit, mit Alexandru Bulutz in diese Bukowina der Zwischenkriegszeit zu reisen. Eine Bukowina, die sehr stark von der jüdischen Kultur geprägt war, vor allem eine Hochzeit der Lyrik durchlebt hat, die dann einerseits ein jähes Ende und andererseits eine Fortsetzung in allen anderen Teilen dieser Welt gefunden hat. Um es hier mit ein wenig mit der Konkurrenzveranstaltung zu sagen, nämlich mit Star Trek sozusagen, ist, dass wir hier machen auch ein Treffen der Generationen. Darum freut es mich, dass wir mit Alexandro auch einen Vertreter der jüngeren und, wenn man so möchte, jüngsten Botschaftergeneration zwischen Deutschland und Rumänien hier haben. Und ich bitte ihn jetzt, seine zwei Stücke vorzutragen.
Ja, ich lese ein Gedicht vor, das stattfindet in den Lüften zwischen Bukowina und Nevodar, Konstanza. Und es freut mich, dass mir eigentlich auch Paul Celan zuschaut, von dort hinten aus dem Stand von Meridian, Czernowitz. Das Gedicht heißt »Der Ausländer, seine Rose, ihr Stein«. Sei gegrüßt, Rose, und bitte verzeih, hab dich gestern verwechselt, hab dich für anderes gehalten, für Stein, einen Stein im Vogelflug. Der war ein Wasservogel, ich im Kehlsack eine wurzellose Zwerglinse, denn ich sollte auch an anderen Orten blühen, in anderen Wassern verborgen. Hab Gnade mit mir, bin der Herr, der bei dir und ihr zugleich gewesen, irrtümlich, göttlicher Fremdgeher. Wir flogen den Karpatenbuckel entlang, über den Bug. Von den bukowinischen Fragen, wo Heimat beginne, Erinnerung ende, glaube ich nicht, dass sie mit Fragezeichen enden. Wir flogen über Holzrauch von Klöstern, über liturgische Rufe aus Stunden trommelnd von Mönchen. Tuaka-Klänge spannten eine Himmelsleiter auf zu uns und über uns hinaus. Wir beteten mit den orthodoxen Mönchen, die zu uns heraufkletterten, Kopten, Griechen, Armenier, Bulgaren, Russen, Letten, Esten, Litauer kamen dazu. Und Rose, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, rumänische Mütter erziehen ihre Söhne insgeheim zu Mönchen, wenn sie ihnen früh schon zeigen, wie Salate de Vinete gemacht wird. Weißt du, was dazu gehört? Dazu gehört ein Holzbrett. Auf ihm zerhackt der kleine Mönch das Fruchtfleisch der gegrillten Aubergine mit einem Hacker aus Holz. An ihm lernt er also die Schlagtechnik und erste freie Rhythmen für die Tuaka. Er betet schon und weiß es nicht. Die Mönche, fällt mir ein, hatten ihre Himmelsleiter gegen die Wand der Erinnerungskapelle gelehnt. Wäre ich gestern hinuntergeklettert, ich hätte besuchen können, was unter meiner Schädeldecke begraben liegt. Aber vielleicht wäre sie geschlossen gewesen. Du weißt ja, was Kafkas Kutscher sagte, als er an die hohe Mauer kam und die Vorwärtsfahrt einstellen musste. Er sagte, es sei eine Stirn. Rückwärtsfahrten muss man vielleicht nicht einstellen, aber vielleicht sollte man es, weil man ansonsten verrückt würde vor Kummer. Und so flogen wir weiter über Lust und Verlust, über den Schmerz, den niemand verarbeiten muss. Wir flogen über die Erinnerung, die lieber unerinnert bleibt, eine Löschfluglinie stracks nach Nevodari ans Schwarze Meer. Dieses Meer scheint mir wie ein Sammelbecken von Madeleine-Augenblicken. Meine Madeleines sind gesalzene Kukuruz und Wassermelonen. In Siebenbürgen nennt man die Wassermelone Wasserpedem. Wusstest du das? Auf Rumänisch heißt sie Lubenice. Für mich hieß sie immer Lebenice. Als ob ich deutschlos nicht wusste damals, was heute Leben heißt. Gesalzene Kukuruz und Wassermelonen also in dieser Reihenfolge, jene vor diesen, diese nach jenem, Salz vor Süße nach Salz. Ich leckte gesalzenen Kukuruz wie Bergkerne das Wild, dann fraß ich Körner nach Aufsaugung des Kolbens, der vom Kochwasser aufgeweicht wurde, fraß ich Teile des Kolbens selbst. Es war animalisch. Den Wassermelonen erging es schlimmer. Die Milchzähne machten Halt vor nichts. Rotes Fleisch, schwarze Kerne, Fruchtrinde, nichts blieb übrig. Im Erleben des Madeleine-Augenblicks konnte ich nicht ablassen von ihm. Ich wollte alles auskosten. Irgendwie gierig, nicht? Aber muss man einen Madeleine-Augenblick nicht aus zeitlicher Distanz betrachten, damit er überhaupt zu einem solchen wird? Die einen reden von der Präexistenz Christi, vielleicht sollten die anderen von der Präexistenz Madeleines reden. Ich bin die anderen. Verschränkendes Erinnern wie der Hände falten zum Gebet. und was zu wem und wer zu wem und wann zu was gehört, tut nichts mehr zur Sache. Madeleine-Augenblicke führen ein Eigenleben, haben Eigenzeiten. Es spielt keine Rolle, ob ich den Kukuruz auch in der Vodari. In dieser Reihenfolge also Salz vor Süße nach Salz. Wie eine irreparable Verkalkung von Gefäßen im Hirn, durch die man das Gefühl für Chronologien verliert. Ich stelle mir vor, dass Madeleine-Augenblicke Demenz-Augenblicke sind, dunkel und leuchtend zugleich. Noch einmal, Rose, sei gegrüßt und bitte verzeih. Hab dich gestern verwechselt, hab dich für eine andere gehalten, für Stein. Sie war ein Wasservogel und ich im Kehlsack eine wurzellose Zwerglinse, denn ich sollte auch an anderen Orten blühen, in anderen Wassern verborgen. Hab Gnade mit mir, bin der Herr, der bei dir und bei ihr zugleich gewesen, irrtümlich göttlicher Fremdgier. Aber weißt du, warum ich dich verwechselt hab? Ich dachte an ihren Satz der Identität, in dem dein Name viermal genannt und du verschwindest von Mal zu Mal. Sie hat dich dir ausgeräumt und euch mir einverleibt. Seid gegrüßt, Rose und Stein, voll der Gnade. Gebenedeit seid ihr unter den Menschen, gebenedeit sei euer Leib und gebenedeit euer Korpus.
Wenn wir an Rumänien denken, dann denken wir natürlich an Literatur aus Rumänien. Mit Noemi Kisch hatten wir auch eine Ungarin, die über Rumänien schreibt. Wir denken aber auch, und das vielleicht noch zu wenig, an Autoren, deutsche Autoren, deutschsprachige Autoren, die von Deutschland aus nach Rumänien gehen. Der letzte Autor heute der Lesung ist Elmar Schenkel, Professor für Anglistik hier an der Universität Leipzig, der neben der Professur und dem Malen auch als Autor bekannt geworden ist. Er schreibt Science-Fiction und er schreibt Reiseliteratur. Um Reiseliteratur schreiben zu können, muss man auch reisen und das macht Elmar Schenkel viel. Er war in Rumänien, hat dort Frieda Schuller kennengelernt in dem kleinen Dörfchen Katzendorf in Siebenbürgen und es entstand die Idee, einen Dorfschreiberpreis auszuloben. Elmar Schenkel war der erste Dorfschreiber von Katzendorf. Er hatte das Recht, ein Jahr lang in Katzendorf zu verbringen, dort zu leben. Und er hatte Anrecht auf ein Pferd, was er, glaube ich, nie erhalten hat. Er hat es einmal versucht. Und er hatte darüber hinaus auch Anrecht, Menschen kennenzulernen und Geschichten zu erleben. Er wird jetzt aus seinem Text lesen, in dem eine Katze vorkommt. Ohne Katze geht es nicht. Einem waschechten Rumänen.
Ja, vielen Dank. Ja, ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Geduld. Ich habe das Pferd bekommen, aber ich bin nur einmal drauf geritten. Das war dann schnell zu Ende. Das war ein ziemlich wildes Pferd. Diese Geschichte ist eine, die in Deutschland spielt, weil ich eben auch in Deutschland lebe und manchmal in Rumänien bin. Also ich kann mich nicht ich bin kein Rumäne, ich kann mich nicht damit identifizieren. Aber ich bin in diesem Zwischenreich vielleicht unterwegs und deswegen ist es ein Gespräch zwischen der Katze und einem ausgewanderten Rumänen. Und die Katze ist auch rumänisch, die heißt Mircea. Mircea. Der Rumäne ist in Bahnhöfen unterwegs, der muss die Getränkeautomaten nachfüllen. Das ist sein Beruf. Es sind da einige Geschichten drin verwoben. Ich will jetzt nur ein paar Auszüge vorlesen, wo man die Geschichte nicht wissen muss. Also es sind dann mehr beschreibende Passagen. Mircea, ganz Rumänien ist eine Ablenkung für euch. Also, der Lehrer ging als erster, dann der Pfarrer. Da sagten sich die Leute, wie sollen wir unsere Kinder erziehen ohne Lehrer und Pfarrer? Hier gibt es keine Zukunft mehr. Denn der Sachse weiß, was Bildung bedeutet. Schiller, Goethe, Lessing. Sachse heißt Siebenbürger Sachse, Sie wissen Bescheid. Ja? Zurück bleiben wir Katzen. In Medias, da trafen sich unsere Sachsen, es gab die alten Tänze, das alte Essen, das alte Lachen. Wir, die Katzen, tanzten für sie und sie glaubten, es seien ihre jungen Leute gewesen. Das Essen und das Lachen, das zog man aus einer Schublade und steckte es später wieder rein. Dann zogen die Sachsen wieder nach Deutschland, in ihren Koffern Berge von Katzenzungen zur Erinnerung. Die einzigen, die hier weiter Sächsisch sprechen, das sind wir Katzen. Wir treffen uns heimlich, wir lauschen den Rattenfängern bei ihrer Arbeit, diskutieren den Haltrich mit seinen schrägen Märchen, dazwischen abends die Tagesschau aus Deutschland, aber die macht uns nichts vor. Wir Katzen bleiben hier. Wir haben gläserne Augen, wir sehen kaum noch, wir singen die alten Lieder, mit Katzenzungen singen wir, ein feste Burg ist unser Gott. So sind die Besucher aus dem Alten Reich nicht enttäuscht und die Pfarrer müssen Gott nicht trösten. Selbstverständlich geben wir Autogramme. Wir können die Unterschriften fälschen von Maffei und vom Prinzen Charles und seiner Camilla, die uns aber nie beehrt hat. 5 Euro das Stück. Wir gehen in Konzerte, wir applaudieren mit Katzenpfoten und wir begraben den letzten Sachsen zusammen mit seiner Kirchturmuhr auf dem Friedhof von Schaas, wo sie die Scherze beerdigt haben. Nun ist aber gut, sage ich. Jetzt ein kleiner Ausschnitt über Bahnhöfe. Die haben mich eigentlich immer fasziniert in Rumänien, die Bahnhöfe, die haben etwas sehr Poetisches. Ach, die Bahnhöfe, sagte Mircea, das sind meine besten Erinnerungen. Es fällt mir aber schwer, an sie zu denken, wenn ich mich in euren Stahl- und Glasbauten aufhalte. Alles passt, alles steht. Alles glänzt. Die Raucher sind in ein magisches Viereck verbannt und rauchen unter der Aufsicht von Bahnhofsgöttern. Alle sind gegen den Tod, gegen die Unsicherheit, gegen das Unbekannte. Jeder hält sich für einen Friseur der Unsterblichkeit und möchte diese künstlerisch gestalten. Zieh dir einen gesunden Saft aus dem Automaten, setz dich in einen Zug, schalte deinen Laptop an. Bei uns fliegen die Türen auf, du lässt die Beine baumeln, du rauchst eine Kippe, eine alte Zigeunerin will dir Schreibzeug, Kartoffeln oder Tangas verkaufen, ein Junge Kämmer und Kaninchen. Das wird sich ändern, sagte ich. Die Zigeuner gibt es nicht mehr. Nennen sie schon mal anders. Der Junge mit den Kämmen wird sein Handy kriegen und seine Kaninchen werden Ruhe geben. Die EU lässt andere Lieder singen. Da geht so manche Wagentür zu und so manche Rauchwolke wird spurlos im Himmel verschwinden. Ja, zum Schluss noch ein Bericht aus, ich war ja in Katzendorf und da gab es eine Kirchenburg und da ist auch der Gemeindesaal und da ist eine Bibliothek, die ist seit Urzeiten verschlossen. Der Schlüssel ist abgebrochen und hier ist die Vorgeschichte zu diesem abgebrochenen Schlüssel. Dann kam der Tag, als die Ungarn diese Hochzeit feierten und sich dafür den Kirchensaal mieteten, der schon jahrelang verschlossen war. Und die Ungarn hatten Tische aufgestellt, die Tanzkapelle, das großartige Essen. Und die Braut und der Bräutigam sagten sich noch einmal Ja, denn der Hunger nach dem Ja geht ja weiter, auch nach dem Ja. Dann waren sie schon am Tanzen, dann wirbelte man um den Saal, dann stieß man die reichen Platten um, die Tische, dann landete ein Pärchen vor dieser verschlossenen Tür, die schon Jahre nicht mehr aufgemacht worden war, denn der Schlüssel war verloren gegangen. Der Schlüssel zu dieser deutschen Bibliothek, von Geibel bis Gellert, von Schiller bis Schuller oder Schlattner. Der Schlüssel war nicht nur verloren, sondern auch abgebrochen, sodass keiner mehr wusste, wie darin die Ratten und Mäuse ihre Spielchen trieben und dem Klopfstock das Genick brachen oder der Droste Hülshoff und dem von der Vogelweide, so tanzte das Pärchen an die Tür, schleuderte sozusagen wie ein Kreisel an das morsche Spanbrett, sodass die Lindenholztür aufbrach und die Bibliothek sich erbrach, möchte man sagen. Oder lieber nicht. Hältst du mal jetzt die Klappe, Mircea? Jawohl.
Vielen Dank. Bevor wir nun noch die Möglichkeit geben werden, ein paar Fragen zu stellen, hätte ich gerne noch eine Frage an euch alle. Hier ist Buchmesse, Rumänien Gastland. Die rumänische Literatur schwappt wie eine Welle über uns. Und die Frage ist doch, versandet diese Welle bald wieder? Oder ist dieser Impuls in der Lage, einerseits Nachhaltiges zu bringen und andererseits das, was es gibt, auch sichtbar zu machen. Darum die Frage an euch, einerseits, wie geht's bei euch weiter? Was sind die nächsten Projekte, die mit Rumänien zu tun haben? Und die zweite Frage wäre, welches Projekt müsste denn angegangen werden? Was würdet ihr euch wünschen? Bitte.
Ich hoffe, dass ich mich jetzt wieder nicht irritierend hier höre. Es sollte für die Buchmesse ein Buch erscheinen aus dem Jahr 1921, für das ich die einleitende Studie verfassen sollte. Leider ist dieses Buch nicht erschienen, weil ich im Januar mich nicht in der Lage fühlte, das zu machen. Das wird im Herbst auf der Buchmesse dann in Frankfurt sein. Es wird sowohl eine deutsche Ausgabe geben, das ist ein deutscher Roman, ich sage gleich, worum es geht, und dann auch eine zweisprachige rumänisch-deutsche, die in Bukarest erscheinen wird. Es geht um einen Autor, der wahrscheinlich niemand von Ihnen kennt, ein Expressionist, der in Temeswar lebte, Franz Xaver Kapus, 1883 geboren, 1966 in West-Berlin gestorben. Und er hat 1921 einen Roman geschrieben, der hieß Die Peitsche im Antlitz. Der ist nur damals erschienen und in den frühen 30er Jahren dann auch in Ungarn. Er ist vergessen. Er ist eine sehr interessante Figur und ist in die Weltliteratur eingegangen dank seiner Korrespondenz mit Rainer Maria Rilke. 1929, das Buch werden Sie in jeder Bibliothek finden, ist in der Inselbücherei der Briefwechsel erschienen. Das heißt, nur die Briefe von Rilke an den jungen Dichter Franz Xaver Kapus aus Temeswar. Er ist in den 20er Jahren dann nach Berlin ausgewandert, hat nur Trivialliteratur geschrieben, Filmdrehbücher und so weiter. Und einen Schlager, den Sie wahrscheinlich auch alle kennen und der bis heute gesungen wird, der heißt Mamachi.
Wir haben jetzt gerade Märchen herausgebracht, rumänische Märchen im Hamuda Verlag. Das ist so ein Gebiet, wo ich mich weiter interessiere, wo ich Nachworte schreibe oder so. Das andere ist, dass ich eher als Maler dann nach Rumänien zurückgehen werde, um zum Beispiel eben so ein Buchcover zu machen und Bilder aus Rumänien mitzubringen. Also das Schreiben, weiß ich nicht, muss man sehen.
Noch eine Ersetzung zu meinem Text. William Totok hat mich erinnert, dass auch ein unverschämtes Ding passiert ist, dass Klaus Johannis eigentlich eine Auszeichnung von Laszlo Tőkés zurückgenommen hat, was er eigentlich für diese Revolution damals in Temeswar bekommen hat. Also das ist jetzt eigentlich eine Fortsetzung meines Textes, wofür ich nichts kann. Aber interessanterweise habe ich gerade diese beiden Figuren erwähnt, die mir wichtig waren damals in Temeswar. Und die sind auch bis heute noch ein sehr heftiger stehen in so einer heftigen politischen Diskussion. Ich habe ein Theaterstück geschrieben und das wurde vor 2-3 Wochen in Marosvásárhely vorgeführt, als Hörstück erstmal und vielleicht wird das ein Theaterstück sein. Und ich reise immer wieder nach Rumänien, das ist mir sehr wichtig. Und nicht nur in ungarischen oder in siebenbürgischen Teilen, sondern auch die Bukowina hat mir sehr lange interessiert. Ich habe ein neues Buch jetzt für die Buchmesse, Dürre Engel, das heißt ein neuer Roman bei Europa Verlag veröffentlicht und ich habe noch ganz viele Lesungen jetzt in den nächsten Tagen und ich werde sehr müde sein am Ende. Aber ich freue mich sehr, dass es übersetzt worden ist von Eva Sador.
Ja, ich habe mein viertes Buch angefangen und ich kann Ihnen gar nicht viel dazu erzählen, weil erstens mal darf man das nicht verraten, weil so ein Projekt hat eine bestimmte Energie und wenn man zu viel davon erzählt, ist sie weg. Ich kann Ihnen nur sagen, es fängt im Banat an, wo ich auch einige Jahre meiner Kindheit verbracht habe. Und was ich mir wünsche, das ist eine schöne Frage, denn eigentlich ist mit diesem Buch schon ein ganz großer Wunsch wahr geworden, nämlich dass Rumänen, Ungarn, Siebenbürger Sachsen und Banater Schwaben und auch Bundesdeutsche zusammen und Österreicher, dass alle zusammen in einem Buch versammelt sind und ihren Blick, ihre Perspektive auf dieses wunderschöne Land zeigen.
Ja, hier ganz kurz vielleicht, weil ich schuldig geblieben bin bei Alexandro. Er stammt aus Alba Iulia, aus Karlsburg. Das ist insofern interessant, weil das auch eine Stadt ist, die jetzt bei 100 Jahre modernes Rumänien, was begangen werden soll, auch irgendwie wichtig ist. Das nur am Rande. Was mir aber viel wichtiger ist, dass er es nicht selber machen muss, ein bisschen Werbung sozusagen für die vielfältige Arbeit, die er einerseits als Schreibender macht, aber auch als Literaturkritiker und als ein zentraler Akteur der jüngeren Generation für die deutsche und für die rumänische Literatur. Das Online-Magazin Faustkultur und die Zeitschrift für Literaturkritik, die Wiederholung, möchte ich hier speziell erwähnen.
Bitte. Ja, vielen Dank. Was gerade erwähnt wurde, hängt auch mit dem zusammen, was noch geschehen wird. Ich werde für die österreichische Literaturzeitschrift Lichtungen die nächste Ausgabe kuratieren, die einen Schwerpunkt haben wird mit rumänischer Lyrik. Und da habe ich vor, 10x10 Autoren zu übersetzen, Lyriker, damit ich auf die schöne Zahl komme, 100. 2018 ist das, was gerade erwähnt wurde, nämlich das Jubiläumsjahr für die Vereinigung, also sozusagen das Jubiläumsjahr für das moderne Rumänien mit den drei bekannten Ländern. Was noch geschehen ist, oder zu geschehen hat vielleicht, ich bin ein sehr begeisterter Leser von Marius Daniel Popescu. Das ist ein rumänischer Autor, der inzwischen auf Französisch schreibt, aber ich habe vor, seine Lyrik, die nach der Wende erschienen ist und auf Rumänisch erschienen ist, ins Deutsche zu übersetzen. Das sind die nächsten Pläne.
Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit für 2, 3 Fragen aus dem Publikum. Das ist ein Angebot, dass man nützen darf, aber nicht muss. Gut, dann würde ich sagen, wir sind sozusagen auch schon am Ende für diese Veranstaltung. Es gibt aber noch sehr viele spannende Dinge. Zum Beispiel darf ich auf morgen Abend verweisen, im Zentrum von Leipzig, im Rahmen von Leipzig liest, Rumänien am Rande Rumänien. Da wird es gehen um die Frage Bukowina, jüdische, deutsche Lyrik aus der Bukowina. Und ein bisschen natürlich auch die Frage, wem gehört diese Region und wem gehört diese Lyrik. Ich danke euch ganz herzlich fürs Lesen, fürs Erzählen, fürs Diskutieren, fürs Mitschreiben in dieser Anthologie. Uns war es sehr wichtig, einen kleinen Punkt nicht entgegen, aber dazu zu stellen, zu den vielen sehr schönen Übersetzungen aus dem Rumänischen und zu zeigen, dass diese Beziehungsgeschichte zwischen Mitteleuropa, zwischen Deutschland, zwischen dem deutschsprachigen Raum und Rumänien, der deutschsprachige Raum reicht übrigens bis Rumänien, eben keine Einbahnstraße ist, sondern die Bezüge wechselseitige und gegenseitige sind. Wenn uns das ein ganz kleines Stück gelungen ist, dann sind wir froh drüber, meine Kollegin Michaela Nowotnik und ich, und hoffen, dass das ein Anstoß ist für viele, viele weitere Projekte in einer ähnlichen Richtung. Ihnen vielen Dank fürs Kommen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.